Wir brauchen Menschen, die überzeugen, die sich aber auch überzeugen lassen.
Jeder, der ein Kind hat, kann das nachvollziehen. Das ist etwas, was man nicht in Worte fassen kann. Vom Verhalten gehe ich unterschiedlich mit ihnen um, von der Einstellung her nicht.
Ich finde auch immer wieder schön, gerade beim allerersten Kind, dass viele, je nachdem wie jung, wie alt man da in dem Moment ist, überhaupt dann erstmal das Gefühl haben, das erste Mal bedingungslose Liebe zu kennen und zu fühlen.
Und habe ich dann eine Frage gestellt, habe ich gesagt, mein Lieber, erzähl doch mal, liebst du dein Kind bedingungslos? Und da kam zu meinem Entsetzen kein Ja. Weißt du, Cola, wir sind nicht Erziehungsberechtigte, wir sind Erziehungsverpflichtete. So sehe ich das.
Ja, aber ich glaube, spätestens jetzt werden die Leute auch draußen merken, warum ich dich so mag, warum ich mich gerne mit dir unterhalte.
Ja, wir sind halt auch eine Generation, die auch mit der Schuld lebt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurde natürlich von der ganzen Welt mit dem Finger auf uns gezeigt.
Wir haben andere Probleme, wollen nicht drüber reden.
Auf Augenhöhe heißt natürlich nicht, dass ich der Freund bin. Ich bin und bleibe der Vater. Und die Antwort lautet, mein Kind, du hast meinen Segen.
Aber du hast bei den Kindern ja auch diese Werte ihnen vorgelebt, ihnen gezeigt, guck mal hier, das kannst du erreichen, das kannst du schaffen.
Mein Appell an alle Eltern da draußen, es ist die Aufgabe eurer Kinder, sich von euch zu lösen. Und in der Regel geht das über Rebellion.
Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen.
Hallöchen da draußen, Family Flow, der Podcast. Ich rede immer davon, dass ihr euch gerne Hilfe holen dürft, wenn du meinst, da ist ein Thema, das musst du angehen, das solltest du angehen. Auf meinem Weg hatte ich den einen oder anderen, der mir helfen konnte, dem ich mir habe helfen lassen, so muss man es ja fast formulieren. Und mir gegenüber sitzt Guido, ich würde zwar eher aus der Entfernung, aber schon sagen, ein Stück weit Freund, aber viel wichtiger, ein Mentor für mich. Ein Mensch, den ich immer gerne zitiere, ein Mensch, an den ich auch gerne denke, wenn ich selber mal ein Problemchen habe. Also lasst euch am besten von ihm auch ein bisschen inspirieren. Er ist für seines Zeichen Diplom-Ingenieur, Unternehmensberater, ist im Internet speziell Instagram-Marketing unterwegs und wenn man so seine Historie sich anguckt in Berufe, die er früher mal gearbeitet hat und alles, er hat vieles durch und da werden wir uns auf jeden Fall noch drüber unterhalten und er hat drei inzwischen schon große Söhne und auch da freue ich mich über die Zusammenhänge, über die Erfahrungen, die er gemacht hat. Erstmal vielen Dank für deine Bereitschaft und hallo Guido.
Hallo Cola, grüß dich, freue mich hier zu sein.
Gibt es irgendwas, was ich jetzt extremst wichtig vergessen habe?
Nein, aus meiner Sicht nichts.
Schön. Ja, wir sind ja auch nicht so weit voneinander entfernt vom Alter her. Du bist gerade mal anderthalb Jahre älter als ich. Und das finde ich auch immer wieder spannend und das sage ich auch immer meinen Klienten. Es ist extrem wichtig, auf die Erfahrung der Leute auch zu hören und nicht nur auf kluge Sprüche, Ähnliches. Kluge Sprüche, die aus Erfahrung resultieren, finde ich allerdings sehr gut. Und auch da, wie gesagt, fallen mir immer wieder Sachen ein, die du mir teilweise, ich sag mal, fast um die Ohren gehauen hast. Ich bin, und das kann ich den Leuten da draußen natürlich auch gerne sagen, am Anfang gestartet als Familiencoach. Und ein Gespräch, ein Kopfwaschen mit dir an dem Wochenende, wo wir uns kennengelernt haben, hat mich dazu bewegen lassen, das ist eigentlich kein Coaching, was ich mache. Das ist ein Mentoring. Ich begleite die Leute auf längere Sicht und längere Zeit. Und das finde ich immer wieder klasse, dass oder was dabei rauskommt. Wie ist deine Erfahrung mit Mentoring oder Coaching?
Ja, das ist etwas, Cola, was da draußen oft missverstanden wird oder wo gar keine Klarheit da ist, wo der Unterschied ist. Coaching im herkömmlichen Sinne von der Definition her bedeutet, ich habe ein ganz spezielles Problem und da soll mir der Coach helfen, mich unterstützen, mir den Weg weisen, dieses Problem zu lösen. ein einfaches Beispiel nehmen, das Thema Höhenangst oder Spinnenphobie oder die Angst vorm Verkaufen, vom Griff zum Telefonhörer oder zum Handy. Ein, zwei, drei Sitzungen, dann ist so ein Coaching in der Regel auch fertig und erfolgreich, vielleicht auch mal 5 Sitzungen. Ein Mentoring hingegen ist ein Begleiten in einem speziellen Bereich, zum Beispiel Businessaufbau, Geschäftsaufbau oder eben in deinem Fall das Thema Familie. Das ist nicht mit 4, 5 Sitzungen getan, mit 3, 4 Wochen, sondern ein Mentoring geht aus meiner Sicht 3, 6 oder sogar 12 Monate, wenn nicht sogar länger. Das heißt, ein Coach behandelt ein spezielles Problem und ein Mentor begleitet dich mit all seinem Wissen und all seiner Erfahrung über einen längeren Zeitraum und nicht nur für ein ganz kleines spezielles Thema, sondern für eine größere Nische, für einen größeren Bereich in deinem Leben. Das ist aus meiner Sicht der Hauptunterschied.
Und noch eine kleine Ergänzung dazu, sehe ich ganz genauso. Ich habe einen René Bourbonus, würde dir was sagen, ein Mensch, den ich auch ganz gerne begleite, in Anführungsstrichen in Form von Videos oder auch Kontakt habe ich zu ihm schon hergestellt. Er hat mal einen Satz gesagt, der mich sehr berührt hat und das passt auch zum Mentoring. Wir brauchen Menschen, die überzeugen, die sich aber auch überzeugen lassen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich als Mentor genauso, deswegen ja auch dieses tolle Gespräch mit dir, auf andere höre, auf andere Erfahrungen, auf andere, ja auch in andere Richtungen, die ich manchmal gar nicht habe und diese berühmten blinden Flecken, die eben da sind. Man hat das Wissen, man hat die Erfahrung und trotzdem kommt man nicht an die Infos ran, wie eine versteckte Datei im Rechner. Irgendwo ist es doch, ich weiß es aber nicht wo. Ja, du sagtest gerade, Familie. Und da hast du ja auch ein bisschen Erfahrung. Deine Söhne sind alle über 20, fast schon 30, der Älteste. Und wenn du da jetzt mal, nimm mal ruhig die allererste Situation. Dein erster Sohn ist geboren worden. Wie war das für dich?
Ich glaube, Cola, jeder, der ein Kind hat, kann das nachvollziehen. Das ist etwas, was man nicht in Worte fassen kann. Man hat vorher die ganzen klugen Sprüche gehört. Dein Leben wird nie wieder etwas anderes sein. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich, aber Worte können es einfach nicht ausdrücken. In keiner Weise. Und es ist ein tiefes Gefühl. Versuch mal jemanden, der noch nie eine Erdbeere gegessen hat, zu erklären, wie eine Erdbeere schmeckt. Es funktioniert genau. Nicht. Und deswegen, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und ja, dann kam irgendwann auch Sohn Nummer 2, Sohn Nummer 3. Und es ist jedes Mal einzigartig, so wie alle 3 bei mir auch komplett einzigartige Menschen sind. Und es ist ein Gefühl, da sage ich ganz offen, Cola, da fehlen mir die Worte, um das zu beschreiben.
Verstehe ich gerne, aber du sagtest doch gerade, unterschiedliche Menschen, die dich ja begleiten, logischerweise, du hast sie lange begleitet, die begleiten dich immer noch. Wenn du die 3 so dir anguckst, vom Charakter, von Wesenszügen, von allem, gehst du unterschiedlich mit ihnen um?
Vom Verhalten gehe ich unterschiedlich mit ihnen um, von der Einstellung her nicht.
Heißt was?
Verhalten zum Beispiel. Mein mittlerer Sohn, der Timo, ist ein sehr direkter, ein sehr gerechtigkeitsliebender junger Mann. Mit dem muss man klar und tacheles reden. Mit dem Ältesten kann man nächtelang diskutieren, mit dem Jüngsten, da hat man viel Spaß. Das heißt, das Verhalten ist unterschiedlich, ganz klar, wie ich jeden Menschen unterschiedlich behandle auch. Nur die Einstellung, und ich greife vielleicht schon mal auch einer deiner Fragen vor, Cola, die Einstellung ist für alle 3 gleich und die da lautet bedingungslose Liebe.
Ja, hattest du auch in deinen Antworten gegeben, dass das für dich sozusagen dein, ja, fast Leitmotiv war, wenn ich das so sagen darf. Und ich finde auch immer wieder schön, gerade beim allerersten Kind, dass viele, je nachdem, wie jung, wie alt man da in dem Moment ist, überhaupt dann erstmal das Gefühl haben, das erste Mal bedingungslose Liebe zu kennen und zu fühlen. Und das ist so spannend, weil wenn wir uns selber, als wir jung waren, zurückerinnern, als ganz kleines Kind haben wir definitiv bedingungslose Liebe unseren Eltern gegenüber gehabt. Aber das ist dann irgendwann löchrig geworden, würde ich mal denken, würde ich mal sagen. Aber trotzdem ist es immer wieder schön, dass dann, und auch du hattest gesagt, dass du zum Beispiel dein Vater, der ein ganz wichtiger Mensch ist, dass sich das dann wieder zurückholt. Wie war da von dir der Übergang jetzt von deinem rein selbst Kindsein in Anführungsstrichen und dann jetzt irgendwann ja selber Vater sein?
Das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, das ist lange her. Ich hatte mich als Kind wirklich bedingungslos geliebt gefühlt.
Schön.
Und auch eben Mentoren, du hattest es schon angesprochen, ich habe natürlich vielen Leute gefragt, wie gehst du mit deinen Kindern um? Und der Amerikaner sagt ja so unnachahmlich, whom do you listen to? Auf wen hörst du? Und ich habe nicht auf die gehört, die mit ihren Kindern nur Ärger hatten, sondern ich habe die gefragt und um Rat gebeten, wo ich gemerkt habe, da passt es einfach. Und das, was ich dann überall gehört habe, war das Thema bedingungslose Liebe. Und aus meiner Erfahrung, Cola, und das finde ich eines der schrecklichsten Dinge, die es gibt, ich habe Eltern kennengelernt, kannte welche, die große Probleme mit ihren Kindern hatten, gerade mit Teenagern, gerade mit weiblichen Teenagern, auch Väter. Und habe ich dann eine Frage gestellt, habe ich gesagt, mein Lieber, erzähl doch mal, liebst du dein Kind bedingungslos? Und da kam zu meinem Entsetzen kein Ja, sondern es ist schwer oder das kann ich nicht mehr mit Gewissheit sagen oder nee, das ist inzwischen flöten gegangen. Und das finde ich schrecklich. Und da muss man sich nicht wundern, dass es zur Rebellion kommt. Bei meinen drei Söhnen, gut, es sind Söhne, das ist was anderes als Töchter, nehme ich an. Aber während der gesamten Pubertät, es gab nicht einmal eine zuknallende Tür. Wir haben alles auf eine schöne Art und Weise, trotz aller Meinungsverschiedenheiten gelöst. Weil Einstellung, ich liebe meine Kinder bedingungslos, hat sich auch in meinem Verhalten ausgedrückt. Das heißt, etwas, was ich meinen drei Söhnen immer wieder gesagt habe, ist, mein Sohn, du kannst nichts tun, nichts, was meine Liebe zu dir einschränken oder vernichten oder abschwächen würde. Nichts. Und wenn ich eine Konsequenz, die wir vorher besprochen haben, bei einem bewussten Fehlverhalten deinerseits, wenn ich diese Konsequenz dann auch durchziehe, dann, weil ich dich liebe, weil ich will, dass aus dir ein guter Mensch wird, dass du lebensfähig bist in der Welt, dass du lernst, Regeln sind wichtig, manchmal sogar überlebenswichtig für Kinder. Und meine Söhne haben das trotz allen Murrens dann auch verstanden, dass eine angedrohte Konsequenz bei einem Fehlverhalten dann auch durchgezogen wird. Weißt du, Cola, wir sind nicht Erziehungsberechtigte, wir sind Erziehungsverpflichtete, so sehe ich das.
Dieser kurze Abschnitt jetzt nach der Frage bis jetzt ist ja so schon wieder voll von Zitaten. Also ist absolut der Hammer und ich habe mit den ersten zwei Worten schon Gänsehaut bekommen. Dieser Satz, egal was du machst, du kannst meine bedingungslose Liebe nicht zerstören, der für mich persönlich absolut genial, absolut wichtig, aber nicht im Sinne von, denk mal drüber nach, sondern aber als Ergänzung, wer lebt das? Die Leute, wenn du sie fragst, werden auch die Leute, die Probleme mit ihren Kindern haben, ja, tue ich. Aber merkst schon irgendwo, naja, da ist was, was diese bedingungslose Liebe eben doch ankratzt. Und das aufrechtzuerhalten ist auch ein Stück weit, einerseits, ich kenne dich, was deine Werte angeht, und andererseits natürlich auch ein Stück weit Arbeit, weil das in beide Richtungen natürlich sein sollte. Also total, wow, klasse. Da fehlen mir schon fast wieder die Worte, um weiterzumachen hier. Total genial. Ja, aber ich glaube, spätestens jetzt werden die Leute auch draußen merken, warum ich dich so mag, warum ich mich gerne mit dir unterhalte. Wir hatten ja auch das Thema, in meinen Fragebögen habe ich das drin, ob du mit beiden Eltern zusammengelebt hast. Weil du gerade sagtest, du hast diese Liebe zu Hause gespürt, war das Verhältnis zu Mama oder eher zu Papa da mehr, da weniger, situationsbedingt oder erzähl mal.
Ja, bei uns war tatsächlich noch die klassische Rollenverteilung. Mein Vater war viel arbeiten, was ich heute sehr wertschätze, was mir damals nicht bewusst war. Er ist jeden Mittag nach Hause gekommen. Also ich habe ihn morgens gesehen und ich habe ihn jeden Mittag gesehen. Abends, gerade als ich kleiner war, war ich schon auf dem Bett, als er nach Hause kam. Mhm. Viel gearbeitet in der Firma, das Übliche halt. Ich sag mal so, das habe ich dann wahrscheinlich auch übernommen. Die Mama war für die kleineren Sachen zuständig. Du räumst jetzt den Geschirrspüler aus, du trocknest das Geschirr ab, du gehst mit dem Hund Gassi und ähnliches. Und die großen, in Anführungszeichen, großen Sachen, die für die war Papa zuständig. Da gab es halt wenig und klassische Rollenverteilung, ohne Wertung jetzt an der Stelle natürlich.
Ja, klar.
Und aber Ich habe mich von beiden bedingungslos geliebt gefühlt. Bis heute, sie leben beide noch, Gott sei Dank. Und das Verhältnis sowohl zu meinen Eltern als auch zu meinen Söhnen ist weiterhin sehr, sehr herzlich.
Gott Mega. Sei Dank. Da wir ähnlicher Jahrgang sind, deine Eltern noch vor dem Krieg, nach dem Krieg, also im Krieg geboren worden?
Beide während des Zweiten Weltkriegs geboren, ja.
Ja, wie meine auch, ja.
Das war schwer für meinen Vater, weißt du, Cola? Mein Vater gehört zu der Generation, die ohne Vater aufgewachsen ist, weil der ist an der Ostfront in Russland geblieben. Und er wusste nicht aus eigener Erfahrung, wie ist man Vater? Und er musste das ohne Vorbild lernen. Ja. Und dafür hat er das hervorragend gemacht, ja. Ich habe auch ein Bild von ihm hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Das Schön. Ist meine Art, die Ahnen, meine Vorfahren zu ehren, weil ohne meine Eltern gäbe es mich nicht, Punkt.
Ja, definitiv. Und auch das muss ich immer mal wieder in Gesprächen mit meinen Klienten hervorholen, dass sie dann sagen, meine Eltern haben so und so Scheiße gebaut und weiß ich nicht was. Ja, aber genau wie du schon sagtest, bei mir war es genauso. Mein Papa ist ein Urlaubskind. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst. Ja. Vater ist, also Opa aus der Sicht, ist nach Hause gekommen von der Front. Hat natürlich, wenn er endlich mal ein paar Tage zu Hause ist, sich mit seiner Frau vergnügt und Spaß gehabt. Und ja, dabei ist mein Papa entstanden. Also mein Vater hat seinen Vater nie kennengelernt. Noch nicht mal, dass er sagt, er kannte ihn und dann ist er im Krieg irgendwie gefallen. Nee, er kannte ihn noch nicht mal. Ja. Und von daher gerade wieder Gänsehaut gehabt, diese Parallelen, die ich jetzt schon wieder feststelle. So intensiv, auch das für dich da draußen, haben Guido und ich uns auch noch nicht unterhalten. Deswegen habe ich auch im Vorfeld schon gesagt, dass es schön sein wird, sich auf einem anderen Weg, auf einer anderen Ebene mal kennenzulernen. Ja, und dieses mit den Vorbildern ist ja eben oft auch so, dass viele Eltern eben sagen, nee, so wie mein Papa, so wie meine Mama will ich es auf keinen Fall machen. Und von daher ist vielleicht, ich will nicht sagen, dass es wünschenswert ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch eine Sache gewesen, warum sich dein Papa da mehr reingehängt hat, zu überlegen, wie könnte ich es machen, weil eben kein Vorbild da ist, also da war. Finde ich gut.
Ja, wir sind halt auch eine Generation, die auch mit der Schuld lebt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurde natürlich von der ganzen Welt mit dem Finger auf uns gezeigt, vor allem auf die Männer, ihr wart schuld. Die Trümmerfrauen, wie sie genannt wurden, waren die Heldinnen, die haben Deutschland wieder aufgebaut. Aber das Böse in der Welt kam von den deutschen Männern und mit der Last ist natürlich mein Vater aufgewachsen und das loszuwerden ist natürlich auch eine Aufgabe, ne? Wenn man das mal, ich sage jetzt mal kosmisch-energetisch betrachten will.
Definitiv. In dem Zusammenhang kommt mir gerade ein Lied von Pur, sie tanzt den Tango, da geht es genau darum. Sie hat halt überlebt, hat den Vater überlebt und vom Sinngemäßen am Ende erinnert sie sich nur noch, wenn sie eine tolle Platte auflegt und ihre Lieblingsplatte auflegt und dann in alten Jahren eben noch tanzt und macht und tut. Schon spannend, was da viele eben ja durchmachen mussten. Wir haben andere Probleme, wollen nicht drüber reden. Und wir bleiben natürlich definitiv auch bei deinen Gefühlen mit deinen Kindern. Du hast ja jetzt, wie du es gerade sagtest, ein Vorbild mit deinem Vater gehabt. Und diese bedingungslose Liebe, diese als Deckel, würde ich fast schon sagen, gar nicht Leitmotiv, sondern Deckel, weil es ja auch was Schützendes ist über dem Ganzen, das aus meiner Sicht führt zusammen. Wie, wenn du dich vielleicht an die eine oder andere Situation erinnerst, wie bist du dann mit Sachen umgegangen, die an deine Grenzen gingen, wenn mein Kind irgendwas ausreizen wollte oder ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber irgendwas, was du eben nicht wolltest, aber das Kind eben auch nicht.
Boah, da tue ich mich schwer. Wir hatten so gut wie keine Konflikte. Das war schwierig. Weil ich werde immer auch mir wieder gefragt, wie bist du mit Konflikten umgegangen? Es gab kaum Konflikte, es gab auch wenig Rebellion. Wenn es Rebellion gab, dann gegenüber der Mama. Und ich habe immer versucht, meine Söhne dem Alter entsprechend so viel Verantwortung wie möglich auch zuzutrauen, Vertrauen zu schenken. Und ich erinnere mich an ein Beispiel. Mein Ältester, der Älteste muss natürlich immer alles für die anderen Söhne auch durchkämpfen. Mein ältester genau. Sohn war dann irgendwie, ich glaube, 16 und er sollte dann um Mitternacht zu Hause sein. Und dieser Kerl hat es immer geschafft, nicht um Mitternacht zu Hause zu sein, sondern um 12:30, um 13:00, um 13:30. Und weißt du was, der Kerl hat immer Ausreden gehabt. Da ist uns die Kinnlade runtergefallen und wir haben gesagt, du kannst da fast nichts gegen sagen. Also nach dem Motto, 12:30, Sohn, du bist eine halbe Stunde zu spät. Ja, weißt du, Papa, mein Freund, der Jonas, der ist total betrunken aus der Dorfdisco raus und nach 5 Metern ist er in die Schneewehe gefallen. Da musste ich ihn rausziehen, nach weiteren 5 Metern ist er wieder in die Schneewehe gefallen. Soll ich ihn liegen lassen? Ich habe ihn halt über die Schulter halb genommen und habe ihn bis nach Hause gebracht. Kannst anrufen, das ist nicht erlogen. Deswegen bin ich eine halbe Stunde zu spät. Cola, was willst du denn da noch sagen? Er hat uns nicht angelogen. Und irgendwann ist meiner Frau der Kragen geplatzt und sie hat gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Der Kerl ist nie pünktlich. Ab jetzt übernimmst du. Du setzt das durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das machst. Habe ich meinen Sohn gesagt, Sohn, setz dich her. Vater-Sohn-Gespräch. Der Papa gesagt hat, Vater-Sohn-Gespräch. Dann war, oh, okay. Habe ich hingesetzt. So, ich stelle jetzt eine Regel auf und die gilt. Ja, Papa, welche? Wie gesagt, du bist, wenn du am Wochenende unterwegs bist, dann zu Hause, wenn du es willst. Du bist verantwortlich, du alleine kannst einschätzen, wie weit und wie lang das sinnvoll ist und wenn du am nächsten Tag irgendwelche Aufgaben hast, ob dann der Schlaf reicht. Du bist alt genug, du kommst nach Hause, wenn du nach Hause kommen willst. Meine Frau ist fast ausgerastet nebendran, aber ich habe gesagt, hast du mir die Verantwortung gegeben, dann habe ich auch die Verantwortung. Und Cola, rate mal, wann am nächsten Wochenende, am Samstagabend, der junge Kerl zu Hause war.
Und wahrscheinlich um 12.
11:30, zwischen 11 und 11:30. Weil ich habe dann auch am nächsten Tag gesagt, woran lag's? Hat er gesagt, Papa, ich hatte immer das Gefühl, ich muss die Grenze ausreizen, soweit es geht. Da war eine Grenze gesetzt und ich musste die ausreizen, egal wie, bis zur letzten Minute. Und jetzt habe ich festgestellt, es gibt keine Grenze. Und ich war um 11:30 einfach müde und habe gedacht, ja, und ich musste es nicht mehr ausreizen. Dann konnte ich nach Hause gehen. Also so war das bei uns und das hat wirklich gut funktioniert. Ich musste das öfter mit meinen Kindern zum Direktor, klar, aber meistens musste der Direktor dann hinterher sagen, Zähne knirschen, ja, der junge Kerl hat ja recht.
Da muss ich an eine Situation denken von Richard David Precht, die ja mal in einem Video gesagt hat, dass er sich immer darauf freut, wenn er mal zu den Lehrern muss oder zu einem Direktor oder irgendwas. Allerdings haben die das immer vermieden, ihn einzuladen, weil wir wissen, Richard David Precht ist einfach mal rhetorisch ganz weit oben und bewandert und voll Wissen und weiß ich nicht was. Ja, das ist total genial, finde ich super. Und im Endeffekt ist es ja genau das, es zeigt deine Werte, es zeigt deine Grenzen einerseits, aber auch deine Werte und das mit dir als, ja, es heißt ja immer so schön auf Augenhöhe, dass du den Kindern was zutraust, das ist ja, fängt ja schon klein an, dass du sagst, ja klar, darfst du dieses Klettergerüst, ich bin zwar unten, wenn du fällst, aber probier es. Aber kenne ich genügend, die wirklich am Hosenbund festhalten, so nach dem Motto, bis das Kind oben ist. Und wie selbstständig wird dann ein Kind? Genauso ja, wie ich ja auch schon, ja?
Da will ich gerade einhaken. Ich habe gerade ein wenig gezuckt bei dem Begriff auf Augenhöhe.
Ja, genau.
Das, ich weiß, wie du es meinst, aber für unsere Zuschauer, auf Augenhöhe heißt natürlich nicht, dass ich der Freund bin. Ich bin und bleibe der Vater und damit der Beschützer. Und mein Sohn, mein Ältester hat letztens, der ist jetzt 27, hat er letztens angerufen, weil er bezüglich seiner Lebensgefährtin eine Frage hatte. Und ich habe fast geweint vor Rührung. Er ruft mich als Papa immer noch an. Und das ist deswegen Augenhöhe von dem Menschsein, von Seele zu Seele, von Mensch zu Mensch, bin ich nicht mehr als meine Söhne. Da sind wir tatsächlich auf Augenhöhe. Aber solange sie noch klein sind, bin ich tatsächlich erziehungsberechtigt, erziehungsverpflichtet. Und da habe ich eine andere Position, definitiv. War mir wichtig, Cola, das auch nochmal klarzustellen.
Auf jeden Fall, weil du hast ja vielleicht gemerkt, dass ich auch bei der Wortfindung Augenhöhe im Mangel eines anderen Ausdrucks genommen habe, weil was ich bei Augenhöhe auch ganz wichtig finde, ist die Interaktion auf Augenhöhe. Heißt nicht, dass ich jetzt nicht trotzdem Chef sein darf oder eben der Papa oder wer auch immer. Und das ist ganz klar, definitiv. Es ist immer eine Frage des wie gehe ich mit dem anderen um, von Herz zu Herz, geht nur auf Augenhöhe, und das ist ja das Lustige, da kannst du Bilder zeigen, wie du willst, die Herzen sind immer auf der gleichen Höhe, also ja. Das ist einfach total wichtig, und dann passt eben bedingungslose Liebe als Basis, als Deckel, als Motivation, als, ja, für alles.
Also, und als dann meine Söhne älter geworden sind, so typische, ich sage jetzt mal schon fast, zwischen Millennials und Generation Z, erstmal die Runde gedreht, dann die Runde, mache ich dies, mache ich das, das Studium ist nichts, nehme ich das nächste Studium, mache ich die Ausbildung. Und in meiner Welt gibt es, mit wenigen Ausnahmen, gibt es nur eine einzige Antwort, wenn dein Kind zu dir kommt, gerade für uns Väter, und sagt, ich habe vor, das und das zu machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Es gibt nur eine Antwort, egal wie du selber als Vater darüber denkst. Und die Antwort lautet: Mein Kind, du hast meinen Segen. Weißt du, Cola, ich habe so viele Menschen erlebt, auch erwachsene Menschen, die sich nichts sehnlicher gewünscht haben als die Anerkennung oder den Segen des Vaters für das, was sie tun. Tu das, was du tust, du hast meinen Segen. Du musst da nicht gut sein, du musst es nicht erreichen, du musst da nicht perfekt abschließen, damit ich dich liebe oder das gut finde, sondern du hast eine Entscheidung getroffen, und da bist du eben ja auf Augenhöhe von Herz zu Herz. Und deswegen hast du, mein Kind, meinen Segen, weil das ersehnen sich so viele Kinder, gerade von ihren Vätern, den väterlichen Segen.
Definitiv, und da triffst du bei mir einen absolut wunden Punkt. Wer mir regelmäßig zuhört, kennt das schon, dass ich eben, ja, ich hatte eben nicht diese bedingungslose Liebe von meiner Mutter mehr, von meinem Vater definitiv immer an Bedingungen geknüpft, und er hat sich eben nicht dieses fehlende Vorbild zum Anlass genommen, zu sagen, ich muss mal gucken, wie mache ich das, wie fühle ich hinein oder lass mir Tipps geben oder weiß ich nicht was, sondern ich denke mal auch, dass er da ein Stück weit, er lebt leider nicht mehr, dass er ein Stück weit auch gelitten hat darunter, eben nicht diese männliche Bezugsperson zu haben. Er hat zwar dann Opa teilweise gehabt, aber ist natürlich doch ein bisschen was anderes, ist ja ganz klar. Und was mir gerade hochgekommen ist, dieses Segen geben. Ich hatte es ja vorhin, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, noch erwähnt. Erzähl mal den Leuten eine Geschichte, die ich auch ganz toll fand von dir, von wegen Segen geben. Du hast ja in deinem Leben, ich gehe mal im Fragebogen ein Stück zurück, du bist bei der Luftwaffe gewesen, Produktmanager, Produktverantwortlicher hier, Vertrieb, Marketing, Vertriebsleiter international und so weiter und so weiter. Also alles, du bist ja regelmäßig auch gewechselt, weil du, ich sag's mal aus meiner Sicht, das Gefühl hattest, es ist nötig. Du musst was machen, willst was ändern, du hast andere, ja, was auch immer, Ziele, wie es auch immer. Aber erzähl mal, wie, ich glaube, deine Mutter war es, wie sie darauf reagiert hat.
Das war meine erste Position quasi dann nach dem Studium, war Offizier bei der Luftwaffe. Und ich bin dann von dem Status Zeitsoldat in den Status Berufssoldat. Das heißt, ich war quasi Beamter auf Lebenszeit bei der Bundeswehr. Und meine Mama war sehr zufrieden. Sohnemann ist Beamter. Das ist war für sie ganz toll. Sie war selber Beamtentöchterlein, haben wir mal spaßhaft gesagt. Und dann bin ich von der Bundeswehr raus, habe dann dort gekündigt, weil ich damit nicht mehr klarkam, auch moralisch nicht, und bin dann zu Siemens gewechselt als Produktverantwortlicher, Produktmanager, Vertrieb und Marketting. Und meine Mutter fast ausgeflippt: Wie kannst du diese sichere Stellung als Beamter aufgeben und in die freie Wirtschaft wechseln? Da war ich 2 Jahre bei Siemens, und dann habe ich von Motorola, wie sagt man so schön, ein Angebot bekommen, was ich nicht abschlagen konnte. Bin zu Motorola, meine Mutter war ganz entsetzt: Sohn, wie kannst du aus einem deutschen Konzern, wo du die Sicherheit hast wie Siemens, wie kannst du in einen amerikanischen Konzern gehen, hire and fire? Wenn du die Leistung nicht bringst, bist du draußen. Dann bin ich von Motorola in den Mittelstand gegangen. Dann hat sie gesagt: Wie kannst du von einem Weltkonzern in den kleinen Mittelstand gehen? Ist doch viel unsicherer. Bin dann hin zur Vertriebsleiter, bin dann in ein Internet-Startup als Vertriebsvorstand gegangen. Und hat sie gesagt: Wie kannst du aus einer Firma in ein Internet-Startup gehen? Sohn, das kannst du mir nicht antun. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und wie kannst du dich aus einem Angestelltenverhältnis selbstständig machen? Dann habe ich ein Unternehmen gegründet. Jetzt hast du auch noch Verantwortung für Mitarbeiter. Wie kannst du nur? Also sie hat immer ganz furchtbar gejammert. Ich weiß natürlich, es war aus Liebe. Sie wollte einfach nur Sicherheit für ihren Sohn, für mich. Ja. Aber ich wollte Freiheit und nicht Sicherheit.
Aber es war auch aus ihrer Angst heraus. Sie hätte sich selber nicht getraut. Ja.
Ganz
Das
klar.
ist eben genau das, was ich eben immer wieder auch erwähne den Leuten. Es geht jetzt, ging es natürlich gerade ums Berufliche, aber du hast bei den Kindern ja auch diese Werte ihnen vorgelebt, ihnen gezeigt, guck mal hier, das kannst du erreichen, das kannst du schaffen. Und selbst wenn du es nicht schaffst, hast du es probiert und geht woanders hin weiter oder wie auch immer. Und das ist ja für mich viel wichtiger. Und ich gehe davon aus, dass deine Kinder diese Geschichte genauso kennen,
Ja.
dass sie eben sagen, ey, ja, ich muss nicht jede Windmühle mitnehmen, aber wenn eine Windmühle im Weg steht, dann nehme ich die Herausforderung an. Und als Papa, als überhaupt als jemand, der Kinder begleitet, auch in pädagogischen Berufen oder irgendwas, ist doch die Individualität viel wichtiger. Und daraus eben zu schauen, welche Herausforderungen sind sinnvoll oder sind nicht sinnvoll. Weil würde ich 100% würde ich da die Hand für ins Feuer legen, etliche Männer hätten auf ihre Mutter gehört. Ja, nee, hast schon recht, ich bin ja hier im Beamtentum. Ja, dann quäle ich mich da halt noch durch bis zur Rente, so nach dem Motto. Und beim nächsten Mal wieder, so nach dem Motto, ach Mensch, jetzt muss ich schon wieder gegen die Windmühle Mama kämpfen. Finde ich total, ja, wie siehst du das bei Kindererziehung, bei Kinderbegleitung?
Mein Appell an alle Eltern da draußen: Es ist die Aufgabe eurer Kinder, sich von euch zu lösen. Und in der Regel geht das über Rebellion. Das ist gut, das gehört dazu. An wem sollen sie sich denn reiben, wenn nicht an den Eltern? Sie wollen Grenzen aufgezeigt bekommen, sie wollen testen, sie wollen sich reiben, sie müssen rebellieren. Und wenn ich mir was vorwerfen kann als Vater Cola, dann möglicherweise das, dass ich diese Reibungsfläche nicht geboten habe. Weil durch
Zu
diese
konsequent oder was
bedingungslose
meinst
Liebe.
du?
Bitte?
Zu konsequent oder was meinst du?
Nein, ja, was heißt, es klingt jetzt vielleicht doof, durch diese bedingungslose Liebe und die Akzeptanz der Entscheidung meiner Kinder, je nach Alter natürlich,
Ja.
du hast meinen Segen, habe ich wenig Reibungsfläche bieten können meinen Kindern. Und einer der schönsten Momente, die ich hatte, war, als wir in Ulm in so einem Erlebnisbad waren und wir saßen mittags zusammen bei Pommes. Es gibt nichts Besseres für Söhne als Pommes im Bad. Und da habe ich so gesagt: Jungs, was wollt ihr eigentlich werden? Haben sich angeguckt, haben genickt und haben gesagt: Papa, wir wollen mal so werden wie du. Das war auf der einen Seite schön. Auf der anderen Seite war ich mal dann auf dem Vortrag. Wir saßen abends zusammen mit einem anderen Referenten, dem Alexander Kaufmann, kennst du möglicherweise auch. Und er fragt meine Söhne: Und so, Papa, Vorbild, wollt ihr mal so werden wie euer Papa? Dann haben sie gesagt: Nein. Ich sagte: Warum nicht? Sagte: Papa ist so toll, da werden wir nie drankommen. Das werden wir nie schaffen. Das hat wehgetan, Cola. Das hat richtig wehgetan. Dann auf der anderen Seite wieder. Weißt du, du kannst in Liebe nur alles falsch machen. Und ja, ich habe die Reibungsfläche nicht geboten, die sie möglicherweise für ihre Rebellion gebraucht hätten. Ich habe sie immer machen lassen. Ich habe immer Vertrauen geschenkt, weil Ratschläge sind auch Schläge.
Auch Schläge, wollte ich auch gerade sagen, ganz genau.
Eine Sache habe ich einmal. Ich gebe Gedanken, Anregungen. Einmal tatsächlich war ich nicht einverstanden mit einer Berufsrichtung, die mein Ältester einschlagen wollte. Und das habe ich ihm dann auch so gesagt. Ich hatte ein Abitur mit 1,9 und mein Sohn hat gesagt: Mein Ältester, ich schlage dich, ich werde ein besseres Abitur haben. Er hatte ein besseres Abitur und er wollte dann Medizin studieren. Hat der Numerus Clausus nicht gereicht, dann hat er ein Jahr lang soziales Jahr gemacht, hat der Numerus Clausus trotz Wartezeit wieder nicht gereicht. Wieder ein Jahr Wartezeit ist er als Zimmermann auf dem Dach rumgeturnt, hat ihm riesen Spaß gemacht, hat der Numerus Clausus wieder nicht gereicht. Er wollte aber Medizin studieren und er hat dann die Lösung gesehen, bei der Bundeswehr Medizin zu studieren. Und er hat mit mir darüber geredet, Gott sei Dank. Und an der Musterungsstelle haben sie ihm gesagt, wenn er bei der Bundeswehr Medizin studiert, wird er mindestens zweimal nach Afghanistan müssen, in den dortigen Einsatz. Und da habe ich gesagt: Sohn, habe ich Bauchschmerzen mit. Und dann kam der Dialog, der ihn dann Gott sei Dank zum Umdenken gebracht hat. Er hat zu mir gesagt: Papa, hast du Angst, dass ich im Sarg nach Hause komme? Habe ich gesagt: Nein. Ich habe viel größere Angst davor, dass du wieder nach Hause kommst und deine Kameraden, mit denen du unterwegs warst, im Sarg nach Hause kommen. Ich habe keine Angst, dass du auf die Mine latscht. Ich habe Angst, dass der Kamerad neben dir auf die Mine tritt. Weil, Cola, du wirst es kennen, die Schuld des Überlebenden ist eine der grausamsten Dinge, die es gibt. Ich habe ihm das nur als Anregung gegeben. Habe ich gesagt: Wenn du den Weg trotzdem gehen willst, dann werde ich dir meinen Segen geben. Aber er hat sich dann Gott sei Dank dagegen entschieden. Weil er hat eine Sichtweise bekommen von mir, die er gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, natürlich nicht. Wie auch, weil in dem Moment kommt wirklich, wie du schon sagst, er hat ja genau die Frage gestellt, die bei allen hochkommt. Ich werde überleben oder traue mir zu, dass ich überlebe oder wie auch immer. Das ist ja schon klar. Aber es ist definitiv eben dieses, ja, ich sagte vorhin blinde Flecken oder so, aber es sind ja auch überhaupt Themen, die eben der eine auf dem Schirm hat, der andere nicht. Sich komplett nur, also klar, jeder soll seinen Weg sehen, aber nur seinen Weg, ohne rechts und links gucken, ist dann irgendwo auch eine Sackgasse oft. Also von daher ist das schon total, ziehe ich wieder mal den Hut, dass du damit zum einen ihm einen Aspekt gegeben hast, eine Inspiration gegeben hast, irgendwas mal zu bedenken, nachzudenken drüber, und zum anderen dieses Medizin-Thema. Ja, vielleicht, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ist er jetzt im medizinischen Beruf oder?
Nein.
Nee. Also vielleicht auch zu sehr. Ich kann mich an so viele Leute, aber auch an mich selbst erinnern, das muss ich unbedingt machen, wenn ich groß bin, oder das möchte ich erreichen und das. Und auf dem Weg dahin haben viele festgestellt, das ist es gar nicht. Das, warum das? Weißt du, warum hat mich das da so geritten? Also so, nur weil ich ein Auto toll finde, ich kann mich als Jugendlicher erinnern, ich fand ein Auto total mega und habe immer gesagt, wenn ich mal eine Familie habe, ich jahrelang gesagt, wenn ich mal eine Familie habe, ist das mein Auto. Inzwischen gibt es das nur noch als Oldies, als Oldtimer, wo ich sagen, okay, ist nie weiterentwickelt worden. Also so nach dem Motto, warum habe ich mich da so verrannt? Also das ist jetzt natürlich ein oberflächliches Beispiel, aber da gibt es ja auch tiefgreifende Themen, die genau in diese Richtung gehen. Finde ich wieder mal echt spannend, weil was, oder anders, wie hat dein Sohn, außer dass er es natürlich nicht gemacht hat, in dem Moment reagiert? Hat er direkt gesagt, Mensch, habe ich gar nicht drüber nachgedacht? Oder wie kam das?
Ja, er hat sofort gesagt, habe ich so gar nicht gesehen, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ja, genau.
Weil er wusste aus meiner Erzählung, dass wenn du im Einsatz bist, die Verbindung zu den Kameraden meistens sogar viel mehr ist als eine Freundschaft. Genau. Und oft sogar mehr ist, als du eine Beziehung zu einem Partner oder einer Partnerin herstellen kannst. Ja. Und so jemanden dann zu verlieren, wäre grausam. Und ich glaube, es hat keine Woche gedauert, als er dann gesagt hat, nee, ich glaube doch nicht. Und dann haben wir uns auch mal zusammengesetzt und was ihm am meisten Spaß gemacht hatte, war das soziale Jahr an einer Grundschule. Und dann ist ihm erstmal klar geworden, dass das eigentlich das ist, was er machen will. Weil er ist aus der ganzen Generation meiner Geschwister und der Geschwister meiner Frau, ist er mit Abstand der Älteste, und er hat immer auf allen Veranstaltungen, wo die Familien waren, hat er sich um die ganzen Kleinen gekümmert und mit den Sachen gemacht. Und er hat jetzt sein Staatsexamen, er ist jetzt im Referendariat unten in der Nähe von Kempten, und er ist glücklich, Gott sei Dank. Ja.
So ging es mir auch so ähnlich mit Kindern. Also ich habe mal gesagt, Kinder, die mir widerstehen, gibt es nicht. Und es ist immer noch so, ist total schön. Ich glaube, da muss ich ihn auch mal einladen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Stimmt. Es gibt eine, nur so ganz zum Abschluss dieses Thema, es gibt ja in den USA alle möglichen Filme, die genau dieses Thema thematisieren. Und der berühmteste ist Rambo. Er kommt nach Hause und erzählt in seiner heulerischen, am Ende des Films, Situation, der ist gestorben, der ist selbst, als er zu Hause war, noch an den Nachfolgen gestorben und so weiter und so weiter. Also das ist, wie du schon sagst, echt oftmals, fast immer, mehr belastend als da drüben eben selber.
Ja.
Naja, schon krass. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Beziehungsweise, ich nenne es mal anders, meine Abschlusskategorie, wo ich immer ganz gerne noch reingehe. 10 Fragen.
Mhm. Ich bin gespannt.
Ganz spontan beantwortet. Wenn du magst, kurz und knapp. Wenn du magst, auch gerne ein bisschen ausholen. Hast du Bock?
Ja, sofort.
Wie war denn der kleine Guido so, das Kleinkind?
Oh, trotzig und nach Aufmerksamkeit heischend. Und es hat lange gedauert, bis ich diesen kleinen, trotzigen, nach Aufmerksamkeit gierenden Guido losgeworden bin.
Dann passt ja die zweite Frage perfekt. Wie war denn der Jugendliche? Hast du es da schon abgelegt gehabt?
der Jugendliche, ich war mehr der Nerd. Ich habe mich sehr für Technik, Naturwissenschaften und Ähnliches interessiert und habe mich lieber in Bücher versenkt, als mit Freunden draußen was zu machen, sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Und ja, da kommt dann wahrscheinlich auch der Diplom-Ingenieur her vom Studium.
Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
Nein, definitiv nicht.
Die nächste Frage kann ich mir damit sowieso schon beantworten. Gab es je eine Situation, in der du eines deiner Kinder gehasst hast?
Nein.
Wie fühlst du dich gerade?
Gut. Weil die Fragen machen ja auch wieder einiges klar, ne?
Ja, genau deswegen. Also ich habe öfter mal mich rangesetzt und gesagt, du musst ja mal wieder neue Fragen formulieren. Ich komme immer wieder zurück. Das ist so auf den Punkt. Und ich merke auch manchmal wirklich bei solchen Fragen, wie die Leute reagieren. Also es ist total, ja, einerseits spannend, andererseits aber auch schön. Frage 6. Was ist Liebe für dich?
Nur dann wahr, wenn sie bedingungslos ist. Kinder, Eltern, Partner, Freunde.
Bedingungslos und aus meiner Sicht auch ehrlich. Genau.
Das ist eine Teilmenge davon in meiner Welt. Ja.
Genau. Genau. Was ist Erziehung für dich?
Eine Pflicht.
Eine Pflicht von dir an die Kinder?
Ja.
Oder?
Ah. Ja.
Schön zu sehen. Was wünschst du deinen Kindern?
Wahrscheinlich kommt jetzt die Standardantwort Glück, dass sie glücklich sind. Nicht im Sinne von Luck, also so Spielglück oder Lottoglück, sondern Happiness, also das Glücklichsein.
Genau. Ja. Inneres Glück, genau. Was wünschst du dir selbst?
Dass alles so weiterläuft, wie es bisher läuft.
Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
Tja, die Frage stellt sich, auf welcher Ebene. Grundsätzlich, wenn ich es aus der ganz hohen 50.000 Fußsicht sehe, ist der wichtigste Mensch in meinem Leben natürlich mein Vater. Nicht nur, weil er hier vor meinem Schreibtisch steht, sondern weil es ohne ihn mich nicht gäbe. Allerdings habe ich nicht so viel Kontakt natürlich wie zum Beispiel mit meiner Partnerin. Aber der wichtigste Mensch in meinem Leben, ich würde sagen meine drei Söhne.
Ich weiß von dir, dass du auch jetzt im Sinne, weil du die anderen aufgezählt hast, an dich selbst denkst und dich selbst auch wichtig nimmst. Aber, und das finde ich so schön, ist halt differenziert, ist ganz klar. Ich sage immer, du selbst sollst der wichtige Mensch in deinem Leben sein. Aber natürlich ist es auch situationsbedingt, ist ganz klar. Weil in dem Fall, Thema Kinder, ich würde immer ein Kind retten, anstelle zu sagen, ich traue mich da halt nicht hin, das Kind zu retten. Und da habe ich ja auch in dem Gespräch mit Gerald Hüther zum Beispiel, da sagte er auch, da denkst du nicht drüber nach, das machst du einfach. Das ist dann von innen heraus, da gibt es überhaupt nicht, ja, das Haus brennt, ich renne da nicht rein. Gibt es nicht den Gedanken. Und das finde ich natürlich immer ganz
natürlich gut. Natürlich ist das grundsätzlich ein hervorragendes Lebensmotto, du solltest der wichtigste Mensch in deinem Leben sein, weil es so viele Menschen, Cola, da draußen gibt, die sich aufopfern, die immer nur für andere da sind und sich selber vergessen. Gut, der Gefahr, du kennst mich, unterliege ich nicht. Aber selbst dann, das brennende Haus oder was auch immer, was du gerade genannt hast, das Beispiel, wäre ich der wichtigste Mensch für mich, dann würde ich mich selber retten und meine Kinder sterben lassen.
Ja.
Und ich glaube, das ist für uns beide, da braucht man gar nicht drüber nachdenken.
Definitiv. Und im Endeffekt ist es ja auch genau, nur so zum Abschluss, ist ja ein geniales Beispiel, wenn so eine Situation mal ist und hinterher sitzen sie alle zusammen und lecken die Wunden in Anführungsstrichen, erst dann kommt es ja, was hätte passieren können? Ich bin da reingerannt, ohne drüber nachzudenken. Das ist auch, finde ich, also da finde ich wiederum, lieben Gott, wer auch immer das alles da im Hirn eingerichtet hat, total genial, an welchen Situationen dein Hirn einfach abschaltet und wo du wirklich instinktiv intuitiv.
Cola, selbst wenn du nicht drüber nachdenkst, selbst wenn du drüber nachdenkst und bewusst dir das machst, es ist, du kannst nicht loslassen. Einmal Vater, immer Vater. Genau. Beispiel dazu: Meine drei Söhne und ich, wir sind jedes Jahr auf dem größten Heavy Metal Festival der Welt in Wacken zu viert und ausgelassene Stimmung. Und ich trinke wenig Alkohol, weil ich die Kontrolle nicht abgeben kann. Weil selbst mit Reflexion und Nachdenken, ich bin ihr Papa, ich bin verantwortlich. Ich kann jetzt nicht so viel trinken, dass ich nicht mehr fähig wäre, mich um meine Söhne zu kümmern. Ja, was kompletter Schwachsinn ist. Die sind ausgebildete Sanitäter, die haben Kampfsport gemacht, die sind erwachsen, die können ihre Nahrung selber legen. Die könnten wahrscheinlich eher auf mich aufpassen. Aber ich kann es nicht, Cola. Ich kann nicht viel trinken, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich bin der Papa. Hm. Und ich muss die Kontrolle haben, ich muss aufpassen. Und man wird es nicht los. Aber ist auch nicht schlimm.
Na, im Gegenteil. Ich finde es total genial, weil es ist echt wichtig. Das sage ich vor allem auch immer wieder Papas, die Trennungskinder haben. Wenn die sich getrennt haben von ihrer Partnerin und dann irgendwo, also vor allen Dingen in jungen Jahren, wenn sie sich trennen und die Kinder sind schon groß, da ist es dann natürlich sowieso eine andere Situation. Aber gerade in jungen Jahren gibt es so viele, die darunter leiden und das dann irgendwo auch nicht immer bewusst, aber das Kind dann logischerweise auch abbekommt. Und das ist dann, ja, brauchen wir nicht überreden. Schön. Guido, ich danke dir für dein Sein, für dein Hier-Erscheinen, für dein Hier-Sein, für auch für alle draußen die mega inspirierenden Gedanken. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Kontakt mit dir.
Ich danke für die Einladung und für die Möglichkeit, meine Gedanken und Einsichten hier zu teilen, Cola. Danke dir.
Bedingungslose Liebe. Gibt's was Schöneres? Gibt's was Wichtigeres? Beginnend mit der bedingungslosen Liebe an dich selbst. Weil es so wichtig ist und mich Guido in diesem Gespräch nicht nur einmal berührt hat und dich wahrscheinlich auch da draußen, greife ich dieses wichtige Thema gleich mal auf und nächste Woche machen wir es gleich mal neu. Ich gehe noch mal ein bisschen näher drauf ein und das, mit wem soll es auch anders sein, in einem tollen Gespräch mit Wolfgang Neigenfind. Mit wem, außer mit Guido, sollte ich sonst darüber reden und auch mal eine andere Sichtweise haben dafür. Solltest du bis dahin dich bei mir melden wollen, das Family Flow, dass ich dir helfen darf, deiner Familie, ich würde mich super freuen. Meld dich entweder per E-Mail podcast@familyflowcoaching.de oder geh auf den Calendly-Link. Meld dich bei mir und wir reden miteinander. Dein Cola. Jungs, was war das gerade?
Family Flow, der Podcast.